Willkommen zum Podcast Fokus Land Hessen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Heute sprechen wir darüber, welche Rolle die Kirche für das Dorf hat, hatte, in Zukunft noch haben kann. Die Kirche im Dorf lassen? Als Titel mit Ausrufe und Fragezeichen deutet dieser schon an, dass es nicht ganz so einfach ist mit dieser Frage. Meine beiden GesprächspartnerInnen können heute Licht ins Dunkel bringen. Frau Ljubica Nikolic, Soziologin an der Universität Göttingen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Soziologie ländlicher Räume. Sie hat zwei Forschungsprojekte hinter sich, also eins hat sie hinter sich, das andere noch nicht. Forschungsprojekt Soziale Orte bis Dezember 2020 und aktuell das Forschungsprojekt Engagement Konstellation in ländlichen Räumen. Sie weiß also Bescheid darüber, wie es mit dem Engagement auf dem Land ist und vielleicht auch, was die Kirche damit zu tun haben kann. Und dann habe ich noch Herrn Lars Hillebold, Pfarrer beim Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und dort als Referatleiter zuständig für Gottesdienst, Kirchenmusik und theologische Generalia. Das klingt sehr interessant und da kann er bestimmt vieles drüber sagen, was mit der Kirche im Dorf zu tun hat. Aber bevor wir darauf weiter eingehen, würde ich direkt ins Thema einsteigen wollen und fragen, was haben Sie denn überhaupt mit der Kirche und mit dem Dorf zu tun? Und vielleicht fangen Sie an, Frau Nikolic.
Gerne. Ja, ich wohne in Stadtrandlage in Mönchengladbach. In meinem ersten Leben habe ich eine kaufmännische Karriere gemacht, vom Abitur hin zur Managerin für Marketing, Product Management und PR in einem japanischen Unternehmen. Und da fragt man sich tatsächlich, okay, wo ist die Verbindung zum Land? Ja, das ist tatsächlich erst in meinem zweiten Leben passiert. Ich habe dann nochmal studiert, Ökotrophologie in Mönchengladbach und meine Soziologieprofessorin, Frau Professor Claudia Neu, ist schon sehr lange dem ländlichen Raum und der Daseinsvorsorge verbunden und hat mich quasi infiziert. Ich habe bei ihr meine Masterarbeit zur Daseinsvorsorge gerade auch in ländlichen Räumen geschrieben. Und danach haben wir mehrere Projekte, die sich mit dem Thema beschäftigen, zusammen gemeistert. Ging los mit einem Interreg-Projekt in Mönchengladbach noch zu Dorfläden in Deutschland. Dann das von Ihnen erwähnte Soziale Orte-Projekt an der Uni Göttingen. Und jetzt seit 2021 das Projekt Engagement Konstellation in ländlichen Räumen, das vom Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird.
Okay, aber das heißt, Sie als Person schauen Sie eher aus der städtischen Sicht auf den ländlichen Raum?
Ja, also ich habe sowohl den urbanen als auch den ruralen Blick. Und das finde ich gerade spannend, dass ich beide Welten kenne und verbinden kann, Gemeinsamkeiten sehe, nicht nur Unterschiede.
Okay, vielen Dank. Herr Hillebold, was verbindet Sie mit dem Dorf? Mit der Kirche, das haben wir ja schon ein bisschen erwähnt, aber vielleicht können Sie das auch noch ausführen. Und mich interessiert natürlich besonders, was theologische Generalia sind.
Ja, sehr gerne sage ich was, wie ich zum Dorf komme. War eine meiner ersten Fragen im Blick auf meine erste Gemeindefahrstelle, weil ich bin Städter, ich komme aus Kassel, kenne, glaube ich, gebürtig eben wirklich dörfliche Strukturen eigentlich gar nicht, wenn man nicht sagt, in einer Stadt sind auch Dörfer irgendwann zusammengewachsen. Also war meine erste Frage, wie komme ich eigentlich in diese drei hinterher als sich wunderschön herausstellende Orte, Dorfschaften und fuhr mit dem Auto in meine erste Gemeinde und merkte einen Landstrich, den ich gar nicht kenne. Drei sehr unterschiedliche Orte so nah beieinander liegen mit sehr verschiedenen Menschen und Strukturen. Und dort war ich 6, 7 Jahre und dann lernt man ein Dorf einfach kennen und sehr schätzen, auch in der Unterschiedlichkeit, ja, zu dem, wenn man in der Stadt groß wird. So habe ich Dorf kennengelernt, so habe ich Menschen kennengelernt, so habe ich auch wirklich gelernt, wie funktioniert Kirche in einem Dorf. Das funktioniert einfach deutlich anders als in der Stadt. So war das zumindest, als ich jünger war. Und ich glaube, das ist heute ein bisschen verschwommener geworden, aber letztlich noch so. Theologische Generalia, inzwischen heißt das Referat sogar auch ein bisschen verständlicher, nur noch Gottesdienst und Theologie. Es ist all das, was Glaube, Kirche, Menschen, Gesellschaft beschäftigt und welche Fragen wir da stellen und welche Antworten wir gemeinsam suchen. Deswegen klingt es so unkonkret und insofern zeigt sich aber eben ab, dass wir ja an ganz vielen Dingen nicht einfach allgemein für alles sprechen, sondern inzwischen immer individueller, besonderer gucken, was brauchen die Menschen heute für ihren Glauben, für ihre Bildung, für ihre Seelsorge. Und insofern beschäftigt sich Theologie mit all diesen Fragen. Darum Generalia.
Okay, wunderbar, haben wir das geklärt. wenn Sie da als Gemeindepfarrer im Dorf waren, welche Rolle hat denn damals, würden Sie sagen, also jetzt, ich weiß nicht, wie lange es her ist, Sie sagten ja, als Sie noch jünger waren, welche Rolle hat damals die Kirche für das Dorf gespielt und hat sich was verändert in der Zeit?
Also damals war 2005 bis 2013. Ja, es hat sich, glaube ich, sehr viel geändert. Also das ist im Rückblick ja immer viel einfacher zu sagen. Und wenn man mittendrin ist, ist es immer schwieriger, das zu sehen, was sich verändert, weil man ja eben Teil der Veränderung ist oder des Prozesses. Damals habe ich das als ganz festen Bestandteil einer Dorfkultur erlebt. Also wo Menschen mal mehr und mal weniger in den Gottesdienst gekommen sind, wo Menschen mehr und weniger Kontakt zum Pfarrer hatten, wo es aber hohe Selbstverständlichkeiten gab, die wir damals als Volkskirche bezeichnet haben. Ja, im Grunde jeder, der evangelisch ist, lässt sich auch kirchlich bestatten. Alle, die irgendwie noch mit Kirche verbunden sind, lassen ihre Kinder taufen, werden konfirmiert, heiraten auch. Aber natürlich zeichnete es sich auch schon ab, ja, dass Menschen aus der Kirche austreten, aus den verschiedensten Gründen, dass das, was so üblich war, weil die Großeltern das schon so gemacht haben und die Eltern auch, dass das in der Generation der Jüngeren dann nicht mehr als selbstverständlich hingenommen wurde und es auch kritischer geschaut wurde. Also hält die Kirche das ein, was sie auch sagt oder sogar fordert. Da entstand eben auch Brüche und Abbrüche und natürlich entstehen auch unterschiedlichste Gründe von Enttäuschungen über finanzielle Fragen, über das, was Menschen beschäftigt. Und die Bindung einer Institution hat damals, auch das war sichtbar, ja nicht nur in der Kirche angefangen zu bröckeln, auch die Feuerwehr suchte neue Menschen und die Sportvereine suchten. Und auf der anderen Seite bildete sich damals aber wunderbar zum Beispiel ein Junggesellenverein. Also auch da, Dorf entdeckt, wir müssen uns selber auch neu erfinden. Das ist ja nicht so, als wäre das Dorf gleich geblieben und die Kirche hätte sich nur verändert, sondern ein Dorf verändert sich und damit verändert sich auch Kirche.
Mhm. Ja, das finde ich ein ganz schönes Bild sozusagen, dass es nicht nur so ist, dass das Dorf gleich bleibt und sich plötzlich irgendwie alles andere verändert, ja. Frau Likolic, wie würden Sie denn sagen, aus Ihrem Blick, welche Rolle spielt oder auch spielte die Kirche im Dorf? Also können Sie auch so eine Veränderung nachzeichnen, jetzt mit einem etwas distanzierteren wissenschaftlichen Blick darauf?
Ja, wobei, also ich würde die Rolle der Kirche im ländlichen Raum genauso wenig verallgemeinern, wie man den ländlichen Raum verallgemeinern kann. Wie Kirche sich als sozialer Akteur auf dem Land verhält, hängt meines Erachtens auch stark von Einzelpersonen ab. Wenn ich durch die Provinz fahre, dann sagen die Leute dort nicht, ach, da hat die Kirche was gemacht, sondern Pfarrer in XY ist da ganz aktiv. Es ist weniger die Institution Kirche als ihre Vertreter, die vor Ort in Erscheinung treten. Ich war zum Beispiel im Soziale-Orte-Projekt in Diemelstadt, einer Gemeinde im Landkreis Waldeck-Frankenberg im Berg in Nordhessen, wo der Bürgermeister mehrmals im Gespräch die besondere Rolle der dortigen Pfarrerin betont hat, sei es bei der Weiterentwicklung des Dorfes im Rahmen der Zukunftswerkstatt oder auch bei der Aufnahme von Geflüchteten. Dort gab es schon vor der Pandemie eine Dorf-App, wo Neuigkeiten aus der Verwaltung oder den Vereinen verbreitet wurden, aber auch untereinander kommuniziert werden konnte. Und während der Lockdown-Phasen in der Pandemie wurde dort nicht nur Kindergartenschließung kundgetan oder Nachbarschaftseinkäufe organisiert, sondern auch Formate für Gläubige entwickelt. So wurden seelsorgerische Arbeit über Online-Gottesdienste sowie Gebetstexte geleistet. Das wurde von den Menschen gut angenommen. Darüber hinaus gibt es aber auch andere Beispiele, wie im jetzigen Projekt Encor, wo in einer katholisch geprägten Gemeinde im Spessart Engagierte in der Eigenbeschreibung über das sogenannte Engagement-Gen berichtet haben. Sie helfen, engagieren sich, weil sie gar nicht anders können, beziehungsweise einfach so wären, nämlich Christen. Immer wieder kam der Hinweis auf die christliche Grundgesinnung, die Erziehung im christlichen Glauben, man hilft Menschen in der Not. Und so weiter. Die Kirche hier im Sinne von Glauben hat eine sehr zentrale Bedeutung für die Gemeinschaft, das Zusammenleben, das Engagement. Und das, obwohl man die Institution Kirche und deren ortsansässigen Vertreter vielleicht sogar kritisch sieht.
Okay, ja, das finde ich nochmal einen guten Hinweis. Also diesen Link zwischen Institution und Person, das ist ja ganz oft, also ne, ist jetzt auch nicht auf Kirche beschränkt, das ist ja oft so ein Phänomen. Und ich finde das interessant, dass Sie sagen, dass diese Grundhaltung bei so vielen ist. Also auch, wie Sie es gerade schilderten, Herr Hillebolt, dass es sozusagen zumindest vor 10 Jahren noch selbstverständlicher war, dass das so ist. Weil ich habe jetzt auch mal ein bisschen geguckt, ne? Wir haben in Deutschland inzwischen mehr Konfessionsfreie als Menschen in den einzelnen Kirchen. Wir haben, ich glaube, nur noch, wenn ich es richtig gesehen habe, 2% der Christen gehen mindestens einmal monatlich in die Kirche. Also mindestens der Link ist relativ gering. Wir haben nur noch 6% Aktivgläubige insgesamt in der Gesamtbevölkerung. Und da finde ich aber interessant, genau, dass Sie sagen, aber das gibt was darüber hinausreicht offensichtlich. Wie sehen Sie das, Herr Hillebolt? Ist das sozusagen nochmal so eine Basis unter diesen Aktivitäten, also was Frau Nikolic so beschrieb als so ein, wie haben Sie das genannt, Engagement gehen, aber dann auch eben so eine christliche Grundgesinnung oder sowas?
Also die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, die stimmen ja alle. Und in der gleichen Umfrage wird ja genau auch nochmal betont, wie hoch Menschen die Normen und die Werte, die christliche Kultur ihnen vermittelt, annehmen. Das ist ja nochmal eine andere Annahme, als zu sagen, ich entscheide mich, Mitglied einer Institution zu werden. Das ist ja etwas, was sich früher als Einheit dargestellt hat, ja, so zu meinen, also wer Mitglied ist in der Kirche, hat auch diese christlichen Normen und umgekehrt würde es sich nicht ergeben. Das ist, glaube ich, ja inzwischen anders geworden, zu sagen, ja, ich glaube, ich bin Mitglied einer christlichen Gesellschaft, ich kann ohne Kirche glauben. Also das sind ja alles solche Sätze, die kommen, die de facto einfach so sind, wie sie sind. Damit muss man umgehen. Ich glaube, der zweite Faktor, da würde ich Frau Nikolic noch ergänzen, also es sind natürlich nicht nur die Gesichter der Pfarrerinnen, ja, sondern es sind natürlich auch die Gesichter der vielen Ehrenamtlichen, die vor Ort für Kirche stehen. Und natürlich sind es Hauptamtliche, die dafür bezahlt werden, dass sie das tun, aber es sind in der Masse, und das finde ich, muss man immer auch noch mal bei allen prozentualen Zahlen sehen, wie viele Ehrenamtliche stehen, und das hat man in Corona auch gesehen, an der Wäscheleine und hängen die Predigt auf. Das hat ja nicht die Pfarrerin alleine gemacht. Wie viele Menschen besuchen unsichtbar für ein Dorf oder eine Stadt andere und zeigen, dass sie christliche Kirche sind. Das ist ja immer mehr als nur ein Gebäude und immer mehr als nur der bezahlte Pfarrer oder die Jugendarbeiterin oder die Kirchenmusikerin. Also es sind ja wirklich viele, die ein Gesicht eines Dorfes prägen. Und ich würde sagen, für Kirche gehört immer auch dazu, dass die mit Kirche verbunden sind, die sich selber gar nicht mit Kirche verbinden. Also jedenfalls aus kirchlicher Sicht haben wir ja ein Verständnis von Gemeinde, die anders ist, als zu sagen, wir sind ein Verein und wir orientieren uns nur an Mitgliedern, sondern wir sind für alle Menschen da, was ja nicht heißt, dass wir für alle Menschen relevant sind. Das macht ja momentan vielleicht unsere Krise auch aus, dass wir wissen, wir wollen alle erreichen, wir wollen auch gesellschaftlich wirken, aber wir kriegen nicht das gleiche Echo. Und in diesem Spannungsverhältnis leben wir, glaube ich, gerade.
Mhm. Ja, das finde ich, das hat mir das nochmal ein bisschen klarer gemacht sozusagen, ne? Also mit der Normen- und Werthaltung da drin. Und ich meine, was Sie schildern, das ist ja jetzt, das betrifft ja auch nicht nur Ihre Institution sozusagen, sondern alle möglichen Institutionen. Ja, also Parteien haben Mitgliederschwund, also jetzt nicht alle. Manchmal gibt es dann eben Peaks, wo es wieder hochgeht, wo dann was relevanter wird. Aber viele Institutionen verzeichnen das ja. Und ich finde das auch nochmal schön, dass Sie das sagen mit dem, also dass Sie ja auch sagen würden, dass die ja auch alle trotzdem dazugehören, auch wenn sie nicht in die Kirche gehen monatlich, ja, so, das ist ja nicht der Punkt, das ist ein anderes Bild sozusagen, sondern diese Gemeinschaft, die dann prägen durch ihr Handeln, ne?
Ja, und ich, also sag mal, auch Menschen, die sagen, ich gehe einmal im Jahr in die Kirche an Weihnachten, kommen ja regelmäßig. Also was regelmäßig ist, bestimmen ja nicht wir, sondern die Menschen. Wenn Menschen in einen Taufgottesdienst kommen, weil ihr Kind in der Familie getauft wird und waren zum letzten Mal bei der eigenen Konfirmation in den Gottesdienst, dann erleben die Kirche ja in allen Spannungsfeldern, die es gibt, von ach, es hat sich ja gar nicht geändert. Das kann man positiv sagen und ich kann mich auf eine Tradition verlassen. Man kann auch die Sätze hören, wow, also das ist ja gar nicht mehr so, wie ich es kenne. Also es gibt eben diese Seiten und ich finde, wir kennen an den Zahlen, an den Rückgang, an dem veränderten Verständnis von Institutionen, werden wir nicht durch Maßnahmen irgendwas verändern, sondern wir leben als Kirche immer, finde ich, nachfolgend. Also wir verändern uns, ja, weil wir einen anderen Auftrag haben, wo wir merken, wir müssen die Botschaft unseres Glaubens anders kommunizieren, anders vermitteln, weil es immer um die Frage geht, was hilft den Menschen in dieser Zeit? Und was Menschen im 16. Jahrhundert geholfen hat mit Kirche, ist nicht mehr das Gleiche, was ihnen heute hilft. Und die Botschaft ist ja auch nicht auf Stein runtergefallen, sondern wir versuchen sie zu deuten und wir versuchen, mit Menschen gemeinsam Antworten zu suchen auf Fragen, die heute wirklich andere sind als vor 2000 Jahren. Das ist ja nur ein lebendiger Glaube.
Ja. Dankeschön. Frau Nikolic, gerade in der Frage, als ich das, den Titel dieses aktuellen Forschungsprogramms Engagement Konstellationen in ländlichen Räumen gelesen habe, da habe ich mich natürlich auch gefragt, wen gibt es denn da noch und welche Rolle hat dann dabei die Kirche? Also weil ich meine, ne, Sie haben auch vorhin, es gibt Dorfläden, es gibt Vereine, die da alles Mögliche machen, die mit Kirche erstmal nichts zu tun haben. Wie würden Sie das beschreiben aus Ihrem Blick da drauf? Was sind so die wesentlichen Träger des Engagements im Dorf und wie sortiert sich dann Kirche ein?
Also Engagement wird immer von drei Säulen getragen. Einmal der Zivilgesellschaft, der Verwaltung, der zulastenden und unterstützenden Verwaltung, aber auch Unternehmen, die unterstützen und fördern. Und Zivilgesellschaft, Kirche wird als Bestandteil der Zivilgesellschaft gesehen. Und jetzt muss ich einen Bogen schlagen, nicht zu dem jetzigen Projekt Encur, sondern zu dem Soziale-Orte-Projekt davor. Denn räumlich ist Kirche ein sozialer Ort, ein dritter Ort, wie vom Soziologen Ray Oldenburg erstmalig in seinem Werk The Great Good Place genau benannt wurde. Völlig unabhängig vom First Place, dem Zuhause, und dem Second Place, dem Arbeitsplatz, sind Kirchen öffentlicher Raum, in dem sich Menschen verschiedener Herkunft, Einstellung und Gesellschaftsschicht begegnen, selbst wahrnehmen, austauschen können. Mit einer niedrigen Zutrittsschwelle. Also jeder darf eintreten. Soziale Orte sind Kommunikationsräume, in denen Kontakt verstetigt wird. Hier offenbaren Menschen, wofür sie einstehen, bieten Hilfeleistungen an oder fordern sie ein. Hier entstehen Kooperationen, bilden sich Netzwerke, also Geflechte von sozialen Beziehungen. In der fortschreitenden Digitalisierung bilden diese Orte analoge Anker des persönlichen Kontaktes. Das ist in einer Zeit, in der sich viele Menschen in ihrer eigenen Blase bewegen, immer relevanter. Kirche kann also als Korrektiv fungieren zwischen verschiedenen Haltungen und Meinungen. Sie hat außerdem, das hat der Hildebold ja eben schon erwähnt, nicht nur Haupt-, sondern auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die vernetzt sind und gestalten wollen. Da spielt auch hinein, dass die Kirche deutschlandweit präsent ist. Das macht sie als sozialen Akteur stabiler und effektiver, effizienter. Denn wer nur in einem kleinen Radius wirkt, kann weniger bewirken, als wenn ein überregionales Netzwerk dahinter steht. Immer mehr sehe ich die Kirche aber auch als eine Institution, die Personal und Räume hat und mit beidem gesellschaftliches Leben verbessern kann. An diesem Punkt ist sie aber noch nicht überall.
Ja, also kann ich gut verstehen. Also ich fand auch den Punkt nochmal interessant, also dass sie natürlich auch einfach überregional ist und man damit natürlich nochmal einen ganz anderen Blick hat als jetzt, sag ich mal, ein örtlicher Karnevalsverein oder sowas oder Schützen oder wie auch immer. Also da gibt es natürlich auch oft übergeordnete Dinge, aber die, glaube ich, sind weniger prägend als vielleicht bei der Kirche. Aber wie würden Sie das sagen jetzt? Ich will es jetzt nicht so schlicht machen, ist die Feuerwehr wichtiger oder die Kirche, darum geht es mir nicht. Aber wie steht es in irgendeiner Form im Verhältnis sozusagen? Also so können Sie dazu was sagen? Also wenn Sie jetzt überlegen, was Sie kennengelernt haben an solchen Konstellationen, würden Sie eigentlich sagen, eigentlich im Kern sind es immer alle? Oder ist es so, dass, keine Ahnung, Sportvereine, die Feuerwehr, das sind so Dinge, die mir gerade einfallen dazu, sind die genauso wichtig? Oder der Dorfladen, Verein oder wie auch immer? Oder welche Rolle spielen die dann miteinander? Haben die überhaupt was miteinander zu tun?
Also ich würde gar kein Ranking der Wichtigkeit aufmachen. Also jeder kleine Verein ist wichtig. Jeder Einzelne, der sich irgendwo engagiert, ist wichtig, weil er nämlich andere motivieren kann und mitziehen kann. Deswegen, also da würde ich kein Ranking aufmachen wollen. Aber die Kirche als großer Player, als sehr vernetzter Player, die hat natürlich nochmal eine ganz andere Wirkmacht auch. Und was passieren kann, wenn Kirche sich aus dem Ort zurückzieht, das habe ich jetzt in dem jetzigen Projekt Engagement Konstellation gesehen. Da ist zum Beispiel ein kleiner Ort, da ist der letzte soziale Ort, also die letzte Möglichkeit, wo sich die Engagierten und überhaupt die Dorfgemeinschaft im Winter, also im Sommer ist kein Problem, da hat man eine Wiese, aber im Winter treffen kann, das ist das Gemeindehaus. Und durch Zusammenlegung verschiedener Gemeinden, da hat sich die Konstellation jetzt geändert, da sind jetzt Mitglieder rausgefallen. In der neuen Konstellation sind weniger Mitglieder. Damit müssen Kosten eingespart werden. Und jetzt soll dieses Gemeindehaus verkauft werden. Und in einem Interview hat mir dann der Ortsvorsteher gesagt, wenn das Gemeindehaus verkauft wird, werden wir immer mehr Eigenständigkeit hier im Ort verlieren. Versammlungsmöglichkeiten bei Wahlen zum Beispiel, die fanden zuletzt im Gemeindehaus der Kirche statt. Und wenn das verkauft wird, haben wir hier im Ort nichts mehr. Für das soziale Leben außerhalb des Sommers besteht dann gar keine Möglichkeit mehr, sich irgendwo mal zu treffen, Versammlungen abzuhalten oder Feierlichkeiten durchzuführen. Und in einem Nachbardorf kann man die Folgen eines fehlenden sozialen Ortes schon an der sinkenden Engagementbereitschaft ablesen. Auf die Frage, wie das Engagement vor Ort seitens der Verwaltung und der Politik unterstützt werden könne, stellt eine Interviewpartnerin fest, uns fehlt ein Raum, in dem man sich auch wirklich mal zusammensetzen kann, wo überhaupt die Gesellschaft mal zusammentreffen kann. Das ist ein großes Problem, egal ob jung oder alt, es geht los mit einer Beerdigung. Die Leute müssen in die Nachbarorte fahren, um eine Beerdigung zu machen. Und finde ich sehr erschreckend und das zeigt, dass die Rolle der Kirche da doch nochmal eine andere ist, weil sie halt nicht nur Bestandteil der Zivilgesellschaft ist, sondern halt eben auch Institution, die Räume zur Verfügung stellen kann, die sich auch für Daseinsvorsorge verantwortlich sehen sollte. Mhm. Auch häufig tut.
Mhm. Ja, und da.
Ja, gerne.
Ja, da kommen sie natürlich wirklich in ein Dilemma. Also weil das, was Kirche als Sozialraumfaktor bespielt, wie Sie das gerade beschreiben als Institution, ist natürlich nochmal etwas anderes als die Kirche als Gebäudebesitzer. Und das eine macht sie immer inhaltlich und ist immer gebunden natürlich auch an Räume und Orte. Und das andere ist, also sie ist abhängig von ihrer zivilgesellschaftlichen Rolle, die eben auch finanziell durch die Zivilgesellschaft ihr zugewiesen wird. Also es ist natürlich schlicht so, dass in den letzten 200 Jahren Kirche sich als Faktor in allen Orten dargestellt hat. Also da kamen die Gemeindehäuser ja alle erst auf. Das ist ja ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Das gab es ja vorher so noch gar nicht. Also in der vereinsmäßig geprägten Gesellschaft wurde die Kirche auch vereinsähnlicher mit solchen Versammlungsräumen und in dem Dorf, wo ich war, da musste man sagen, eben hatte man mehr Gemeinschaftsräume als Gruppen. Also ja, da war die Kirche, da war das Gemeindehaus, da hatte der Schützenverein, die Feuerwehr hatte einen Raum, der Sportverein hatte einen Raum, es gab einen Hallenbad, es gab eine Turnhalle und so. Also und all diese Gebäude stehen neben den Gemeindehäusern irgendwie auch unter der Frage, wie finanzieren wir es? Und insofern muss eine Kirche, die weniger Mitglieder hat, die weniger Geld zur Verfügung haben wird, die auf der anderen Seite aber den Anspruch hat, überall zu sein, irgendwie mit diesem Dilemma zurechtkommen. Und es wird nicht anders funktionieren, als dass wir Entscheidungen treffen, an welchen Orten sind wir nicht mehr so präsent, wie wir vorher waren. Und wie lösen wir das Problem von Mobilität und Immobilität? Wie erreichen wir die Menschen, die nicht mehr in diesem einen Ort wohnen, wo dann die zur Bestattung, wie Sie das gerade beschrieben haben, fahren müssen? Wie gelingt uns aber eben auch mobil zu sein? Also da, wo es keinen Gemeinschaftsort mehr gibt, als Kirche präsent zu sein? Und wie gelingt es uns, die Menschen beweglich zu machen, in den anderen Ort zur Bestattung zu kommen? Dieses Dilemma werden wir nicht lösen. Wir haben, als wir Geld hatten, viele Gebäude gebaut. Jetzt haben wir das Geld nicht mehr. Also, und das ist dann auf dieser Ebene auch, glaube ich, einfach ein Tatbestand, mit dem wir ja mühsam. Es ist ja nicht so, als würden wir das gerne machen. Es ist ja auch ein Abschiedsprozess. Also das, was Menschen in ihrem Dorf erleben, wenn dann irgendwie die Institution, die für Tradition steht, dann als letzte auch noch das Licht ausmacht. Also dass das Trauer, dass es Trauerarbeit ist, das erleben wir ja als Institution genauso wie die Menschen vor Ort. Es ist ja nicht so, als würden wir uns nichts Schöneres vorstellen können. Wir müssen uns aber auch einfach schlicht den Fakten stellen. und suchen gemeinsam. Und das, finde ich, ist wiederum die Chance. Also wenn alle gemeinsam einen Ort suchen, wo sie sich denn versammeln, dann muss man eben gemeinsam mit der Politik und mit dem Ortsverein und mit den Landfrauen suchen, wo finden wir denn Orte, wo wir uns im Dorf treffen können. Das ist die analoge Welt. Und die digitale Welt darf man, finde ich, nicht vergessen. Also zu überlegen, wo gelingt es uns eben auch, vernetzt Kirche zu sein für die Menschen in ländlichen Räumen. Also auch da präsent zu sein in den Formen, wo Menschen, die auch gar nicht mehr mobil sind, Anschluss behalten in eine zunehmend sie vereinsamendere Welt, in Anführungszeichen. Ein bisschen zu pauschal, ist mir schon klar.
Ja. Gibt's denn?
Das war jetzt eine zu schöne Steilvorlage für mich.
Okay.
Und zwar, ja, ich denke, das ist nämlich genau die Lösung. Statt Konkurrenz und Alleinstellung, nämlich Kooperation und Allianzen. Und ich habe den Eindruck, dass die Kirche gerade immer mehr über den Tellerrand guckt und da durchaus sich auch öffnet und auch Allianzen sucht mit anderen Akteuren auf lokaler Ebene, gerade in Fragen der Daseinsvorsorge oder Schaffung besserer Lebensbedingungen. Schon jetzt laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wirken Kirchen in vielen Aktionsgruppen rund um die Sicherung von Daseinsvorsorge mit. Bringen sich ein, stimmen über Projekte mit ab oder übernehmen oft eine moderierende Rolle. Auch Kirche engagiert sich darin, Bürger in einer Gemeinde zu halten und Zugezogene zu integrieren. Die seelsorgerische Arbeit steht immer noch an erster Stelle. Ansonsten ist das Betätigungsspektrum der Kirche aber breiter geworden. Zum Pflichtenkatalog beider christlicher Kirchen gehört nun auch ein noch besseres und intensiveres Netzwerken zwischen Amtskirche, Behörden, Zivilgesellschaft, Bürgern, zum Beispiel im sogenannten weltlichen Alltags- oder auch besonderen Zukunftsaktivitäten wie Dorferneuerung, Stadtsanierungsprojekte oder Workshops. Ich habe letztes Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt ein Spiel entdeckt, das heißt tatsächlich Lass die Kirche im Dorf. Da geht es darum, dass zwei Gegner halt versuchen, ein Dorf aufzubauen. Und ich habe mir dann die Spielregeln erklären lassen. Es gibt eine Spielfigur, den Pfarrer, der symbolisiert die Kirche und immer da, wenn es hakt, wenn es so aussieht, als ob ein Straßenzug nicht vollendet werden kann, dann kann man den Pfarrer einsetzen, die Kirche um Hilfe bitten und die Kirche hilft beim Aufbau oder beim Wiederaufbau dieses Dorfes. Und ich fand das so bezeichnend, auch als Intro für unsere Veranstaltung heute, dass ich mir das Spiel kaufen musste und ja, das ist, so sehe ich die Rolle der Kirche als einer der Player im Kampf um eine gute Daseinsvorsorge, um die Attraktivität des ländlichen Raumes, um Menschen zu halten und auch für den ländlichen Raum zu gewinnen.
Wie ist es denn, Herr Hedelbold, können Sie da sagen, wie viel von dieser Kooperation ist denn schon, also jetzt auch, ich komme gerade drauf mit dem Blick auf die Räume, ne? Gibt es da denn auch, ich sag mal, gemeinsame Raumnutzung, also jetzt hier in unserem in meinem Ortsteil, ich sitze hier in Bonn, also nun gar nicht im ländlichen Raum, aber in dem Ortsteil gibt es so ein Bürgerhaus, ja, und daneben gibt es eine katholische Kirche mit einem Gemeindehaus, so. Und wenn die jetzt zumachen würde, schätze ich die evangelische Kirche als etwas flexibler als die katholische ein, nach meiner persönlichen Erfahrung, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, könnte ich mir kaum vorstellen, dass sie plötzlich im Gemeinde, also in dem Bürgerhaus einen Gottesdienst feiern. Aber vielleicht ist das ja normal und ich kenne das nur nicht.
Also ich glaube, es gibt alles. Also ich würde das auch ökumenisch relativ entspannt sehen, dass die katholische Kirche zu dem Gebäude der Kirche ein anderes Verhältnis hat als wir. Okay, aber bei Gemeindehäusern ist das, glaube ich, kann man über vieles reden. Und ich glaube, es gibt ganz viele Ortsteile und Dörfer, aber das ist in der Stadt ja gar nicht anders, wo Gemeindehäuser versucht werden, gemeinsam zu nutzen. Und das, ich glaube, es wird viele Kooperationen, das wird man auch sehen, dass wir da gerade vielleicht im Grunde erst in einer Anfangsphase sind. Also wo entstehen neue Ideen, wo vernetzt sich das Gebäude mit dem anderen Gebäude, wo verändern sich sogar Kirchengebäude. Also wir entwickeln einer Stadt zum Beispiel gerade ein Projekt, das nennt sich Spielkirche, also wo ein Gebäude zu einem Spielort wird, der tagsüber jeden Tag genutzt werden kann. Also da müssen wir ja auch, die Niederlande haben das schon viel länger als Thema, wie nutzen wir Gebäude, die wir bisher nur sonntags genutzt haben. Und in der Energiekrise wird das noch mehr deutlich, was kostet uns eigentlich ein Gottesdienst, wo 5 Menschen oder 10 kommen. Also da glaube ich, und das haben Sie vorhin auch ja gesagt, also Kirche verändert sich. Kirche wird deutlicher ein Kooperationspartner, um gemeinsam den Sozialraum zu gestalten, um ein Ort zu sein, wo Menschen zusammentreffen und wo es Glaube nicht immer nur darum geht zu sagen, wir treffen uns jetzt, um gemeinsam den gleichen Gottesdienst zu feiern, ja, sondern um schlicht auch Lebensraum zu bilden, um Gemeinschaft darzustellen, um abzubilden. Und natürlich bringt die Kirche immer das ein, was ihr Inhalt ist. Also das hat Frau Nikolic gesagt, das ist auch ihre Aufgabe. Jetzt kann man darüber diskutieren, was genau ihre Aufgabe und ihr Inhalt ist. Und das hängt weil natürlich irgendwie an 700.000 Mitgliedern die evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck hat. Da sind die Hauptamtlichen immer noch der weitaus geringere Teil. Und insofern muss man, finde ich, diese Zahl hören. Also wenn 700.000 Menschen für eine christliche Idee stehen, ja, dann ist doch das ein großer Player. Und wenn der gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Sportverein darüber redet, wie kommen wir politisch in einer spannungsvollen Situation. Wie reden wir über Menschenrechte? Wie reden wir über Frieden in unseren Orten, über das Miteinander? Also da kann man ja Richtung Ukraine gucken, aber es geht doch vor allen Dingen eben genauso um unser Zusammenleben. Ja, und da muss sich Kirche einbringen und tut sie meines Erachtens auch. Und wenn sie das in gemeinschaftlichen Räumen hat und wenn man hinterher sich vorstellt, es gibt ein Dorfgemeinschaftshaus, was den Namen deswegen verträgt, weil die Kirche mitfinanziert und weil die Feuerwehr mitfinanziert und weil die Kommune mitfinanziert und man spricht sich ab, wann ist der Raum benutzt und der ist von 7 Uhr morgens bis Samstag Nacht, weil um 3 Uhr noch gefeiert wird, durchgeheizt, ab und zu gelüftet, aber da findet Dorfleben unter anderem statt. Ja. Und wenn dann die Kirche irgendwann sagen wird, wir können uns auch das Kirchengebäude nicht mehr leisten, dann feiern wir da am Sonntag oder am Freitagabend den Kindergottesdienst und am Sonntagnachmittag den Abendgottesdienst kurz vorm Tatort. Und so verändert es sich. Also es verändert sich. Es bleibt, aber es bleibt anders, würde Grönemeyer singen. Also so wird es, glaube ich, werden.
Es gibt auch ganz viele schöne Beispiele dafür, wo das schon gelebt wird. Zum Beispiel in Asel. Da gibt es ein Multifunktionsgebäude. Da ist oben eine Minikirche drin. Das ist auch das Gemeindehaus. Da ist die Bushaltestelle angegliedert. Das ist der Sitz der Freiwilligen Feuerwehr. Außen hängt das schwarze Brett. Und alles funktioniert parallel nebeneinander her. Dann habe ich jetzt gerade in der Zeitung gelesen, die Emmauskirche in Kreuth mit dem Bobbycar um den Altar. Da wird die Kirche wird zur Kita umgebaut. Und trotzdem wird die Kirche nicht entweiht, sondern es werden auch weiter Gottesdienste durchgeführt und dann schiebt man die Sitzmöbel und Spielsachen zur Seite und feiert halt inmitten dieser dann Kita den Gottesdienst. Oder was ich auch sehr spannend fand, jetzt in meinem jetzigen Projekt bin ich im Spessart unterwegs, da habe ich die Kirche in Lettgenbrunn entdeckt. Die Kirche ist zweigeteilt. Welcher Flügel ist jetzt katholisch? Der rechte Flügel ist die katholische St. Jakobuskirche und der linke Flügel die evangelische Johanneskirche. Und der Turm wird geteilt. Und das ist gar nicht neu. Das Gebäude ist schon 1954 als Doppelkirche aufgebaut worden. Also es gibt zahlreiche Beispiele.
Und ich glaube, wir werden noch einen Schritt weitergehen. Also wir werden aus diesem Teilen, wir werden dieses Teilen überschreiten und wir werden es als integral denken. Und als integral denken zu sagen, wir glauben doch alle nicht einfach immer nur das Gleiche. Also auch in der evangelischen Kirche gibt es doch Unterschiede. Und es geht doch, glaube ich, nicht am Ende darum, dass alle das Gleiche denken, fühlen, sehnen, ahnen, sondern dass es einen Raum gibt des Austausches. Also, und wenn Sie jetzt mit dem Bobbycar-Bild weiterarbeiten wollen, auch wenn ich mir gerade das Kopfkino nicht rauskriege, wie ich darauf aussehe, aber dann fährt eben das rote Bobbycar mit dem grünen ja auch nicht immer nur auf der gleichen, da gibt es auch Unfälle, also und da bricht auch mal was zusammen und dann knallt es auch, also und genau das ist, finde ich, Alltag und das ist Leben und das, glaube ich, wäre ein wichtiger Ort. Ich würde gerne aber da auch nochmal ergänzen, also es müsste noch ein zweites Spiel geben, also nicht nur lasst die Kirche im Dorf, das ist immer die Frage, wer ist denn das, der das lässt, also der es zulässt oder der es verhindert. Man könnte es ja auch drehen und sagen, lasst doch das Dorf in der Kirche. Also das ist natürlich das, was ich als Kirche auch als, wie soll ich das sagen, also Churchy, Kirchensprech würde ich immer, ich lade herzlich ein, das mag ich aber gar nicht als Satz, aber dass es uns gibt, hängt an den Menschen. Also und dass es uns kritischer gibt, hängt gewiss auch an Fehlern, die wir als Kirche machen. Aber es wird uns natürlich immer nur in der Form geben, wie Menschen sie stärken und stützen. Und momentan erleben wir es, dass Menschen sagen, diese Form der Institutionen unterstützen wir nicht mehr so wie früher. Das heißt für uns, wir müssen daraus lernen und uns verändern. Und gleichzeitig brauchen wir aber diese Menschen. Und wir brauchen auch deren Unterstützung. Ob das jetzt ein Kirchensteuersystem ist oder ein anderes Finanzierungssystem, auch das können wir diskutieren. Aber eine Kirche bleibt im Dorf, heißt auch, ein Dorf bleibt irgendwie in irgendeiner Form in der Kirche. Sonst wird es nicht gehen.
Also ich fand spannend den Begriff des dritten Ortes, der eben ermöglicht, sich im Dorf, weil darüber sprechen wir, oder im ländlichen Raum zu treffen und da genau diesen Austausch zu ermöglichen, den Sie auch gerade angesprochen haben, Herr Hillebold. Also dass es genau darum geht, nicht, man muss nicht der gleichen Meinung sein, aber es geht darum, sich auszutauschen über das, was man erlebt, wie man Dinge empfindet, was man glaubt, was sinnvoll ist. Und das fand ich jetzt nochmal sehr hilfreich für mich, eine neue Rolle für die Kirche, oder vielleicht ist sie gar nicht neu, aber eine Rolle für die Kirche zu sehen im Dorf und im ländlichen Raum, trotz all der Schwierigkeiten, die sie hat. So.
Ja, also ich glaube nochmal, dass die Kirche wirklich mehrere Orte hat. Also sie hat den Ort der Verbindung zu dem einzelnen Menschen. Und zu fragen, wie lebst du deine Spiritualität? Und wenn du was brauchst, sind wir für dich seelsorgerlich, bildend, diakonisch da. Es gibt den Ort, wo wir Lebensbiografien begleiten. Also an den einschneidenden Momenten, wenn ein Kind geboren wird, wenn ein Mensch erwachsen wird, wenn Liebe geschieht und sich öffentlich zeigen möchte, wenn wir uns von einem Menschen verabschieden oder an anderen markanten Schwellen, die größer oder kleiner sind. Also wo wir, glaube ich, als Kirche nochmal mehr werden zu den Orten hingehen können und müssen, wo die Menschen sind und nicht sagen, ach, wir sind hier, kommt doch. Ja, sondern das ist das, was neu entsteht, was auch Corona nochmal mehr gezeigt hat, dass wir da sein wollen, wo die Menschen sind. Und das ist eine ganz jesuanische Frage. Der hat immer gesagt, was willst du, dass ich für dich tun kann? Und das muss die Frage der Kirche immer wieder bleiben. Was wollt ihr, dass wir für euch tun können? Und dann kommen wir zu einem Feuerwehrfest, wo das Auto eingeweiht wird. Nicht, weil das Auto danach besser fährt, sondern weil die Menschen, die da drin sind, eine wichtige Aufgabe machen. Und wir gehen in den Sportverein, weil der Sportverein wichtig ist, dafür, wie Kinder sozial lernen, miteinander Fußball zu spielen, ohne sich jeden Tag nur die rote Karte zu zeigen. Und dann segnen wir diese Kinder. Also wie auch immer. Also ja, und das ist ja das, was Kirche auch erlebt, dass Menschen sehr dankbar sind für diese kleinen, besonderen, segnenden Momente, die an anderen Orten niedrigschwelliger stattfinden als vielleicht im Kirchengebäude. Ja, und wenn bei der Kirmes ein Gottesdienst ist, kommt das Dorf. Ja, also natürlich muss der Gottesdienst dann anders sein als im normalen Kirchengebäude. Das kann er doch auch, ja. Und dann sieht man auch, wie unterschiedlich man feiern kann. Und die Kirche, glaube ich, wird lernen, wieder neu das zu zeigen, was sie am besten kann. Und was sie am besten kann, ist, glaube ich, wirklich gemeinschaftlich, gottesdienstlich feiern, seelsorglich begleitend, christlich bilden und diakonisch handeln. Das ist so die elementare Spur, die diese Werte und Normen legt. Und was dann Menschen daraus machen, also ich glaube, da braucht Kirche auch eine Gelassenheit. Also ich bin jemand, der jetzt nicht so der große Verfechter davon ist, dass eine Kirche immer sagt, wie es Leben geht. Also das wissen die Menschen schon auch auch selber und das kann Kirche ja am Ende auch gar nicht besser. Das muss sie ja leider auch zugestehen. Also sie muss die elementaren Grundlagen legen und dann entwickeln sich die Menschen und dann müssen wir vielleicht als Kirche gar nicht so viel sagen, wie schnell man auf der Autobahn fährt. Also das entscheiden die Menschen. Aber wir vertrauen darauf, dass die Menschen mit Nachhaltigkeit, mit Schöpfung, mit Krieg und Frieden verantwortlich umgehen. Und wir wissen gleichzeitig, dass wir da alle gemeinsam in einem ziemlich wackeligen Boot sitzen und tun nicht so, als wären wir als Kirche jetzt hier der Superdampfer, der alles kann, ja, sondern wir werden gemeinsam schuld an Systemen und in Zusammenhänge, wo wir drinstecken. Und deswegen glaube ich, wird Kirche an manchen Punkten auch demütiger, selbstkritischer werden, um gleichzeitig zu betonen, was sie wirklich kann. Und das sind heilige Momente, die wir für Menschen und Mitmenschen gestalten.
Mhm. Ja,
das wackelige Schiff ist jetzt auch ein sehr schönes Bild, was mich quasi einlädt. Manchen wird ja erst bewusst, was man an einer Sache hat, wenn es sie nicht mehr gibt. Und wir müssen nur mal so ein bisschen überlegen, was denn zum Beispiel in Bezug auf Kommunikationsorte, soziale Orte passiert, wenn sich die Kirche aus einem Raum zurückzieht. Der Bedarf aber ja immer noch da ist. Also es ist immer noch Bedarf nach Kommunikationsräumen, nach sozialen Orten vorhanden. Die Kirche als sozialer Player zieht sich zurück. Es springen andere Akteure ein. Daseinsvorsorge wird immer mehr, habe ich ja eben schon erwähnt, im trisektoralen Mix aus Verwaltung, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft geleistet. Die Kirche hätte eine Chance auf Mitwirkung verpasst. Viel schlimmer ist aber, dass hier auch Akteure, deren Handlungsorientierung eher unzivil und antidemokratisch ist. Wenn man jetzt sieht, dass Rechtsaußenakteure plötzlich einen sozialen Ort aufbauen, dann sollten alle Alarmglocken klingeln, auch die in der Kirche. Und mir ist wohler, die Kirche ist im Ort und kümmert sich und bringt sich ein, als überlässt den Raum anderen.
Mhm. Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, glaube ich, für die Dorfgemeinschaft oder das Leben generell in Gemeinschaften im ländlichen Raum, an der Stadt natürlich genauso, aber da ist diese Problematik noch ein bisschen geringer, also jetzt wegen fehlender Räumlichkeiten oder sowas oder fehlender Angebote. Ich würde gerne zum Schluss einfach Sie noch mal fragen wollen, was wünschen Sie sich denn dafür, dass die Kirche gut im Dorf sein kann? Also vielleicht von sich selbst, also von der Institution Kirche, vom Dorf, von anderen, was wäre, wo Sie sagen, oh, das wünsche ich mir eigentlich, das wäre, wenn es so wäre, dann würde es eine gute, aus meiner Sicht eine gute Entwicklung geben.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir den Satz von eben für den Schluss aufbewahrt. Also halt mehr Kooperation und Allianzen. Ne? Mhm. Das wünsche ich mir. Halt, dass dieser Blick über den Tellerrand, dass der halt noch weiter wird, ne? Und man noch mehr Innovation zulässt und natürlich an tradierten Werten festhält, aber trotzdem offener und durchlässiger wird.
Mhm. Ja, das wird ja ein gemeinsamer Wunsch, dann kann Weihnachten werden. Also ich wünsche mir natürlich, dass man kann sich ja vor allen Dingen auch erstmal was von sich selber wünschen. Also dass wir als Kirche in all dem, wo wir merken, wir müssen uns mit uns selber beschäftigen, ja, weil wir uns umstrukturieren müssen und so weiter, dass wir in diesem Druck, und ich erlebe es gerade auch in einer großen Erschöpfung für die Kirche selber und auch als Verlust von Relevanz, mit dem sie irgendwie merkt, damit müssen wir lernen, umzugehen, dass sie in dieser Zeit die Kraft behält. Und das heißt ja, dass alle Mitarbeiterinnen, Haupt- und Ehrenamtliche, die Kraft behalten, beides zu tun. Also wir müssen uns verändern. Wir müssen intern gucken, was können wir günstiger, effektiver, weniger verwaltend, weniger behördlich machen. Und gleichzeitig, wie können wir in einer Welt, die sich radikal, in einem radikalen Tempo verändert, die hohe Unsicherheiten schafft, wo Wohlstand zusammenzubrechen droht, jedenfalls in dem, wie wir ihn kennen, wo das Gefühl einer politischen Sicherheit nun wirklich schon fast am Kentern ist und wo wir da versuchen, ein Licht zu bleiben und das Licht nicht auszumachen, also weder im Dorf noch in den Herzen der Menschen, sondern da als Kirche präsent zu sein. Und wir sind da, wir sind die Institution, die sagt, wir geben diese Hoffnung nicht auf. Ja, und die Hoffnung stirbt wirklich nicht. Und wenn sie stirbt, steht sie wieder auf. Also diese Bewegung zu haben und zu denken, die kostet auch Kraft. Ja, also um auch politisch sicher zu engagieren, was Frau Nikolic gerade gefordert hat, da wünsche ich mir wirklich viel Kraft. Und das ist am Ende ein sehr frommer Wunsch im engen Sinne des Wortes, weil wir eben, und ich glaube, die Kraft kommt eben nicht nur aus uns selbst. Also, und insofern braucht es eine göttliche Erfahrung. Also, und ein Zutrauen dahin, dass Gott eine Kirche mitverändert und es gar nicht so bleiben muss, wie es ist, weil das auch so, wie es war, nicht nur gut war. Ja, also ich wünsche mir Kraft, ich wünsche mir für die Menschen, gerade jetzt in dieser Zeit, ein Ort, wo sie hinkommen und das Gefühl bekommen, hier werde ich verstanden, hier werde ich nicht zugetextet, hier kriege ich nicht das Rezept für die Lösung der Welt. Aber hier finde ich einen Ort, wo ich traurig sein kann, wo ich Bilder bekomme, die mir Hoffnung geben und wo ich Menschen finde, die mit mir singen und mit mir weinen und mit mir tanzen und mit mir feiern. Das wünsche ich mir. Also das ist aber kein anderer Wunsch als vor 5 Jahren. Ja, weil ich glaube, das wird auch in 2000 Jahren so sein und so war es auch. Insofern ist das genau das. Wir müssen nicht immer besser und immer schneller und immer weiter werden, aber wir müssen das machen, was Frau Nikolic, glaube ich, auch gesagt hat, miteinander wirklich am Reden bleiben mit den Unterschieden, dass wir eine Kirche sind und die anderen auch nicht Kirche sind und beide miteinander, glaube ich, vielleicht auf gemeinsame Ziele kommen können.
Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Ich fand das sehr anregend, für mich auch nochmal darüber nachzudenken, welche Rolle denn die Kirche da so hat, also im Dorf, im ländlichen Raum, im Leben überhaupt. Und hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht, dieses Gespräch zu führen. Und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Ihnen gute Besserung, Herr Hillebold.
vielen Dank.
Ja, dann bis auf bald.
Ja, also ganz herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, es hat auch Ihnen Spaß gemacht und war anregend für Sie. Schauen Sie einfach immer mal wieder auf die Seite der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Es gibt regelmäßig neue Podcasts und auch andere anregende Beiträge. Ihnen wünsche ich schöne Tage, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Machen Sie es gut.